kurz nachdem Papst Franziskus zum Pontifex Maximus in Rom gewählt wurde, erklärte er 800 Männer für heilig. Das waren die sogenannten Märtyrer aus Otranto, das ist ein kleines italienisches Dorf, und sie wurden 1480 von osmanischen Kriegern brutal niedergemetzelt. Und er hat sie dann heilig gesprochen. Die Heiligsprechung ist in der katholischen Kirche ein kirchenrechtlicher, ein dogmatischer Akt durch den Papst. Das ist ein langer Prozess, da wird ausführlich geprüft. Und Leute, die eben als Märtyrer verstorben sind oder die ein Wunder vollbracht haben oder die eben ganz besondere Hingabe in ihrem Leben zu Gott hatten, die werden dann heilig gesprochen. Und kein Papst hat so viele schon heilig gesprochen wie Papst Franziskus, der aktuell in Rom regiert sozusagen. Und danach gilt diese Person eben als heilig und darf dann auch verehrt werden. So ist es jedenfalls in der katholischen Kirche, aber in der Bibel finden wir sowas nicht. Da werden Heilige ganz anders definiert. Und wir sehen, dass dort ein ganz falsches Verständnis von Heiligsein herrscht. Und es soll heute genau darum gehen, um Heiligung. Und zwar erst einmal auch ganz allgemein gesprochen, aber dann auch ganz konkret in einem bestimmten Bereich, nämlich Heiligung im sexuellen Bereich. Und daher lautet das Thema heute geheiligte Sexualität. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe durch den ersten Thessalonicher Brief. Und da sind wir heute bei Kapitel 4 angekommen. Die ersten 8 Verse wollen wir uns heute anschauen. Und das ist kein einfaches Thema. Ihr ahnt es, das wird auch bestimmt nicht jedem gefallen, was ich heute sage, weil das Thema auch überhaupt nicht in die heutige Zeit passt. Aber mein Ansinnen ist es, Gottes Wort klar, aber auch in Liebe heute zu uns zu predigen. Ich lese uns den Text einmal vor. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaften der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der erste Gedanke aus diesem Text lautet: Heiligung ist Gottes Wille. Heiligung ist Gottes Wille. Das Wort übrigens, so wie der Text hier in Elberfelder anfängt, zeigt, dass jetzt etwas Neues kommt. Paulus benutzt dieses Wort immer dann, wenn er zeigt, ich spreche jetzt ein neues Thema an. Und Kapitel 1 bis 3 war so ein Rückblick, der war sehr persönlich gehalten, hat so die Anfangszeit der Gemeinde beschrieben. Die war voller Glaube, voller Liebe. Paulus musste zwar spontan fliehen, hat sich große Sorgen gemacht, hat Timotheus hingeschickt, aber er kann bestätigen, ja, die sind auf einem sehr guten Weg. Das ist so der erste Teil vom Thessalonicher Brief. Und Kapitel 4 bis 5 ist dann so ein dogmatischer ein praktischer Teil, wollte ich sagen. Da wendet er das auf das praktische Leben eben an. Also da geht es ums praktische Glaubensleben. Und zuerst startet Paulus hier in diesem praktischen Teil um Heiligung, um ein heiliges Leben. Und die Bibel macht deutlich, anders als das in der katholischen Kirche praktiziert wird, alle Christen sind Heilige. Die neutestamentlichen Briefe fangen ganz oft so an, dass Paulus die Gemeinde anspricht, an die Heiligen in Rom und so weiter. Also alle Christen sind Heilige vom Status her. Das heißt, Gott sieht die Heiligen an, uns Gläubigen an, und er sieht Heilige. Also Heilige sind jetzt nicht irgendwelche Superfrommen, die als Märtyrer gestorben sind oder die ein Wunder vollbracht haben, sondern Heilige, das ist neutestamentlich gesehen jeder gläubige Christ. Allerdings, und das muss man jetzt auch hinzufügen, sieht der Zustand oft anders aus. Also oft verhalten wir uns nicht wie Heilige. Und das darf man jetzt aber nicht miteinander verwechseln, den Status und den Zustand. Also Christen sind heilig, aber leider handeln sie oft unheilig. Und deswegen, sagt Paulus und viele andere Autoren aus dem Neuen Testament, müssen wir wachsen in der Heiligung. Wir müssen voranschreiten in der Heiligung. Man kann sagen, wir müssen das werden, was wir eigentlich schon sind. Und Heiligung heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Und genau dazu ruft Paulus hier die Thessalonicher und uns auf. Und er bittet und er ermahnt sie. Und wir merken, es ist eine echt ernste Angelegenheit. Sogar eindringlich habe ich es bezeugt. Das ist nicht Paulus eigener Gedanke, sondern von Jesus, macht er ganz deutlich. Jesus möchte deine Heiligung. Und was ist jetzt dieser Inhalt der Ermahnung? Also er sagt ja, ich bitte und ich ermahne euch und so weiter. Worum geht es denn? Es geht hier um den Lebensstil. Ne? Im Vers 1 heißt es, ich sage euch, wie ihr wandeln sollt. Also der Lebenswandel ist damit gemeint. Dass man Gott gefällt mit seinem Leben. Und bei den Thessalonichern läuft das schon ziemlich gut. Das haben wir schon in den ersten drei Kapiteln gesehen. Die sind da echt auf einem richtig guten Weg. Aber Paulus ist da so wie jedes gute Elternpaar, die sagen, da ist noch Luft nach oben. Das geht noch besser. Ihr könnt da noch ein bisschen reichlicher zunehmen. Also das ist so ein Gebiet, wo man zunehmen darf. Das ist die Liebe, das spricht er nachher noch an, die Bruderliebe, die Nächstenliebe. Da gibt es auch kein zu viel. Und er sagt, hier ist das genauso bei der Heiligung. Ihr dürft da reichlich zunehmen. Ja, und das, was Paulus hier den Thessalonichern schreibt, das ist auch keine neue Botschaft. Das hatte er ihnen schon früher gepredigt. Und das ist alles im Auftrag Jesu. Also Jesus möchte deine, meine Heiligkeit. Jesus ist nicht nur der Retter, Jesus ist auch der Bestimmer. Also Jesus ist nicht nur dafür da, uns das Seelenheil irgendwie zu erwirken, sondern Jesus möchte auch über dein Leben ganz konkret bestimmen und dein Leben regieren. Und weil er der Schöpfer ist und weil er der Erlöser ist, hat er auch das Recht, uns etwas zu befehlen. Er ist Gott. Und Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Deswegen ist ja Jesus gestorben, wegen unserer Sünde. Und da sehen wir, wie ernst es Jesus meint, wenn es um Sünde geht. Und wir dürfen Sünde nicht verharmlosen. Wir denken oft, dass Sünde attraktiv ist und dass wir etwas davon haben. Und das ist vielleicht auch so, aber eben auch nur kurzfristig. Weil Sünde unser Leben zerstört und uns fertig macht. John Owen schrieb einmal, töten wir die Sünde oder die Sünde wird uns töten. Und Jesu Befehl im Vers 3 ist wirklich ganz eindeutig. Er verlangt von uns Gläubigen ein heiliges Leben, ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, das Gott Freude bereitet. Ja, oft hört man ja diese Frage, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Und dieser Vers verrät uns das ganz klar und deutlich, einen kleinen Teil von Gottes Willen. Da steht es schwarz auf weiß geschrieben, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und ich schlage vor, dass wir uns bei diesem Thema an Kängurus orientieren. Mir war das gar nicht so bewusst, aber ich habe es vor kurzem erst gehört, Kängurus können nicht rückwärts laufen. Also das ergibt ja auch irgendwie Sinn, ist anatomisch ein bisschen schwierig bei denen. Also die Kängurus können nur vorwärts laufen. Die können dann sogar ihren Schwanz benutzen oder dann ihre Vorderpfoten, da haben sie sogar sozusagen fünf Beine. Aber die können nicht seitwärts laufen, die können nicht zurücklaufen, die können nur nach vorne laufen. Und so sollte es bei uns auch sein im christlichen Glauben. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann kann es nur eine Richtung geben. Da kann es nur vorwärts gehen. Jesus ähnlicher werden, in der Heiligung wachsen. Also morgen, am Montag, sollen wir weitergekommen sein als heute. Morgen müssen wir weiter sein als heute. Stillstand ist Rückschritt. Paulus und andere Autoren sagen, wir dürfen nicht geistliche Babys bleiben. Ja, wir sind zum Glauben gekommen, sind also frisch geboren, aber in diesem Zustand dürfen wir nicht bleiben. Wir müssen vorankommen. Lasst uns vorwärts laufen, so wie Kängurus. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du jetzt eigentlich wachsen kannst. Wie ist das eigentlich möglich? Und ich glaube, Heiligung fängt damit an, dass wir uns ehrlich hinterfragen und dass wir uns kritisch reflektieren. Was will mein Herz und was will Gott eigentlich in dem, was ich so tue? Und ich schlage vor, oder ich ermutige dich, dieses Psalmgebet zu sprechen: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und Gott wird dieses Gebet erhören. Er wird dir dann vieles zeigen, wenn du ihm ernsthaft darum bittest. Lies die Bibel, lies gute geistliche Literatur, die helfen dir zu wachsen. Weil man da lernt, vor allem eben in der Bibel, so wie Gott zu denken. Man denkt sozusagen Gottes Gedanken nach. Der Wille Gottes und mein Wille werden quasi immer mehr angeglichen. Gottes Gedanken gehen in Fleisch und Blut über. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und man wird dann auch mal ruhig vor Gott. Man setzt sich hin, man öffnet die Bibel, legt das Handy weg und ist mal 15 Minuten im Hier und Jetzt angekommen und kann mal ganz in Ruhe nachdenken, und Gott kann dann in der Ruhe zu uns sprechen und uns Dinge aufzeigen und den Finger auch mal in die Wunde legen, wo wir uns ändern müssen. Jemand sagte mal über einen Bruder, der noch gar nicht lange im Glauben ist: der hat mich im Glaubensleben vollkommen überholt. Also da ist einer, der gerade zum Glauben gekommen ist, und ein anderer, der schon jahrelang im Glauben ist. Und über den Bruder wird dann gesagt, der ist an mir komplett vorbeigezogen. Der hat mich überholt. Und warum? Ja, ich kenne den Bruder, ich weiß, was der so macht. Der liest die Bibel von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Der liest gute Bücher, und das bringt Wachstum. Das bringt uns in der Heiligung voran. Ohne die Bibel geht es nicht. Und zuletzt, brich mit Sünde. Solange du an Sünde festhältst, wirst du geistlich niemals wachsen können. Du wirst niemals vorankommen. Du wirst seitlich gehen und wahrscheinlich wirst du sogar irgendwie rückwärts gehen. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum viele von uns keine Freude im Christsein haben. Dass sie einfach nicht vorankommen, dass kein Fortschritt zu verzeichnen ist, weil wir die Sünde mehr lieben als Christus. Weil wir Sünde in unserem Leben tolerieren, weil wir an der Sünde festhalten. Und diese Sünde nimmt uns gefangen und verhindert, dass wir vorankommen. Es raubt uns die Freude. Und Sünde muss ans Licht. Wir müssen raus aus dieser geheimen Zone. Und ich ermutige dich, such dir einen Seelsorger, bekenne deine Sünden. Und dann erst kannst du dagegen ankämpfen. Alleine wirst du wahrscheinlich da nicht rauskommen. Alleine ist es sehr schwierig. Und wenn du die Sünde wirklich aktiv bekämpfst, dann wirst du geistlich Quantensprünge machen. Wir kommen zum zweiten Punkt: Heiligung in der Sexualität. Zu Beginn unseres Abschnittes hat Paulus jetzt noch so ganz allgemein gesprochen. Er hat gesagt, Gott will unsere Heiligung. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Soll also das ganze Leben umfassen. Aber jetzt wird Paulus ganz konkret, er greift sich ein bestimmtes Thema raus. In den Versen 9 bis 12 sind das noch weitere Themen. Aber zuerst geht er auf ein bestimmtes Thema ein, das auch zum Thema Heiligung dazugehört. Und zwar ist es hier die Sexualität. Wir Christen brauchen eine geheiligte Sexualität. Auch Sexualität muss im Sinne Gottes gelebt werden. Die ist auch Teil der Heiligung. Woher kommt Sexualität? Gott hat Sexualität erschaffen. Damit wissen wir, Sexualität ist etwas Gutes. Allerdings wird sie auch gerade heute oft pervertiert. Sie wird außerhalb des göttlichen Rahmens praktiziert. Und Paulus sagt, das geht für Christen nicht. Und auch er lebt in einer sehr unmoralischen Zeit im Römischen Reich. Und Paulus nennt dann hier, wenn es um das Thema Heiligung geht, drei Bereiche der geheiligten Sexualität. Als erstes bezieht er sich auf das reine Verhalten außerhalb oder vor der Ehe. Dort heißt es im Vers 3b, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also Gläubige sollen sich vor Unzucht fernhalten. Im Korintherbrief sagt Paulus, flieht die Unzucht. Wir merken, Unzucht muss etwas sehr Böses sein, etwas sehr Gefährliches, von dem man sich fernhalten soll, vor der man sogar weglaufen soll. Aber was genau ist Unzucht eigentlich? Im Griechischen steht da das Wort Porneia. Da klingelt bei uns vielleicht was, Pornografie. Unser Wort kommt auch daher. Andere Übersetzungen übersetzen es mit Hurerei. Also was ist Unzucht? Und Unzucht meint jede Art der unerlaubten sexuellen Aktivität. Jede Art der unerlaubten sexuellen Aktivität. Das ist also ein ganz großes, weites Feld. Darunter fällt der Sexualkontakt zu Tieren, zu Personen des gleichen Geschlechts, zu Verwandten, zu Personen, mit denen man nicht verheiratet ist. Darunter fällt aber auch Pornografie, Selbstbefriedigung oder Petting. Und die Bibel macht deutlich, Sexualität gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Und vor der Ehe miteinander zu schlafen, ist nicht im Sinne Gottes, ist Sünde. Jetzt fragst du dich, ja, wo steht denn das eigentlich in der Bibel? Und manche behaupten, das Thema komme ja gar nicht in der Bibel vor. Allerdings stimmt das nicht. Wir sehen schon gleich im Schöpfungsbericht, Gott erschafft Mann und Frau. Er setzt dann die Ehe ein, die Ehe ist Gottes Erfindung. Und in der Beschreibung der Ehe, in der Einsetzung, dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und wenn ihr aufgepasst habt und die unterstrichenen Wörter seht, gibt es in dem Vers drei Verben, drei Tu-Wörter. Verlassen, anhängen und ein Fleisch werden. Verlassen ist, glaube ich, klar. Also man verlässt das Elternhaus, man geht dann also quasi woanders hin. Dann kommt das Anhängen, das Anhängen. Und das meint die offizielle Hochzeit. Und es ist hier von einer untrennbaren Verbindung, unlösbare Verbindung die Rede. Und dann als drittes kommt die Vereinigung, ein Fleisch werden. Das meint nicht nur den körperlichen Bereich, auch seelisch, geistlich, geistig, aber auch eben den körperlichen Bereich. Und das Spannende hierbei ist, die hebräische Sprache zeigt an, dass die Reihenfolge dieser drei Verben nicht egal ist. Also wir können das jetzt nicht einfach austauschen, sondern Mose macht deutlich, das ist genau die Reihenfolge, in der das praktiziert werden soll. Elternhaus verlassen, offiziell heiraten und dann ein Fleisch werden. Und das steht ja auch in der Schöpfungsordnung. Manche sagen, ja, das ist vielleicht kulturell oder so gesehen. Heute unsere Kultur sagt halt was ganz anderes, also wo ist das Problem? Es steht in der Schöpfungsordnung und die ist nicht kulturell gebunden. Die gilt so lange, wie die Schöpfung existiert, also solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Das ist also Gottes Wille für alle Zeiten, nicht für eine bestimmte Kultur oder Zeit begrenzt. Und die Ehe gibt der Sexualität den Rahmen, den sie benötigt, weil es eben so intim, so persönlich, so verletzlich ist, braucht es einen sicheren Rahmen in der Ehe, wo Vertrauen und wo auch Zugehörigkeit ausgedrückt wird. Und wisst ihr, Gott will nicht uns Freude nehmen. Man denkt ja, ja, der verbietet uns was, will er uns irgendetwas vorenthalten. Im Gegenteil, Gott will uns die maximal größte Freude geben und sagt dann, dass wir die Sexualität nur in der Ehe praktizieren sollen. Paulus greift dieses Thema auch auf. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Paulus empfiehlt hier allen Singles, Single zu bleiben. Also Paulus war überzeugter Single. Er sagt, bleibt so wie ich. Aber was ist, wenn jemand damit nicht klarkommt? Was ist, wenn das sexuelle Verlangen zu groß ist? Was soll der dann machen? Was sagt Paulus? Geh ins Bordell? Schlaf mit deiner Freundin? Nein, Paulus sagt auf keinen Fall. Er sagt, heirate. Es ist offensichtlich, wenn du verheiratet bist, kannst du sexuell aktiv sein und zeigt uns ganz klar, dass Sexualität in die Ehe gehört. Und als letztes Beispiel sehen wir das auch bei Jesu Eltern, Josef und Maria, gottesfürchtige Personen, die sich an Gottes Gebote gehalten haben und die waren verlobt und haben nicht miteinander geschlafen. Und sie wussten, dass Gott das nicht will. Was bedeutet das jetzt für uns konkret? Was bedeutet das vielleicht für Jugendliche, für junge Menschen, die das meistens dieses Thema betrifft? Man sollte eine Beziehung erst dann starten, wenn die Hochzeit nicht allzu weit entfernt ist. So eine jahrelange Beziehung erhöht das Risiko, unnötig sexuell aktiv zu werden, ohne verheiratet zu sein. Man sollte nur einen gläubigen Partner haben. Also mit einem Christen ist das schon schwer genug, auch rein zu bleiben. Aber ich denke, mit einem Nichtchristen ist es nahezu unmöglich, weil der ungläubige Partner ja kein Problem mit Unzucht hat. Und man sollte als Paar auch klare Grenzen festlegen und sich daran halten. Zum Beispiel nicht spätabends romantisch im Dunkeln kuscheln. Man sollte nicht beim Partner übernachten, gemeinsam in den Urlaub fahren, weil das ein ganz schlechtes Signal wäre und eine riesige Versuchung, bei der das Ergebnis meist vorhersagbar ist. Wir sehen den zweiten Aspekt, reines Verhalten in der Ehe. Ich lese uns den Vers 4, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Dieser Vers ist nicht einfach zu verstehen. Es heißt, man soll sein eigenes Gefäß gewinnen. Und da gibt es große Diskussionen, was das heißt. Also was ist jetzt dieses Gefäß? Gefäß könnte Leib bedeuten, also den Körper meinen. Dann würde es bedeuten, dass man Herr über seine Triebe ist, dass man seinen eigenen Körper unter Kontrolle hat. Das ist durchaus möglich, denn das Wort Gefäß im Neuen Testament bedeutet auch manchmal Körper oder meint den ganzen Menschen. Aber wahrscheinlicher ist, und das glaube ich, dass Gefäß die Frau meint, die Ehefrau. Petrus spricht in seinem Brief davon, ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre. Also hier wird die Ehefrau als das schwächere Gefäß bezeichnet und der Mann soll ihr mit Verständnis, soll ihr mit Ehrerbietung begegnen. Und in jüdischen Texten wurde die Frau auch als Gefäß bezeichnet. Das kannten die Juden, diese Ausdrucksweise. Und Paulus ist jüdischer Rabbi gewesen, sicherlich kannte er diese Verwendung. Und dann gab es im Griechischen auch den Ausdruck Frau gewinnen und meint eben mit der Frau zu schlafen. Und hier haben wir diesen Ausdruck Gefäß gewinnen. Das heißt, ich glaube, es ist eher die Ehefrau gemeint und nicht um den eigenen, nicht der eigene Körper, was aber auch möglich wäre. Also was würde der Vers dann bedeuten, wenn hier die Frau gemeint ist? Was heißt denn dieses Gefäß gewinnen? Und hier geht es um die eheliche Intimität. Wie soll diese aussehen? Paulus sagt uns in Vers 4, wie es sein soll und dann in Vers 5, wie es nicht sein soll. Er sagt uns, dieses eheliche Intimleben soll geprägt sein von Heiligung und Ehrbarkeit. Ja, beide Eheleute haben sexuelles Verlangen und das ist auch gut. Das kommt ja von Gott. Und der Mann muss aber um seine Frau werben und darf sich niemals einfach das holen, was er haben möchte. Die Frau verdient höchste Ehrerbietung, höchsten Respekt. Und Sexualität ist immer zweiseitig, muss für beide schön sein und darf niemals verbunden sein mit Druck, mit Manipulation, mit Zwang oder gar mit Gewalt. Der Mann muss sich der Frau mit Anstand nähern. Er muss sie wie eine Königin behandeln. Vers 5 zeigt uns dann, wie das Eheleben nicht aussehen soll. Und Paulus sagt, nicht so wie bei den Nationen, also bei den Menschen, die Gott nicht kennen, bei den Heiden. Weil die leben ihre Sexualität, ihre Leidenschaft einfach aus, wie sie es wollen. Sie nehmen sich das, was sie wollen. Und das ist ja heute Konsens. Leb die Sexualität mit wem, wann und wie du willst. Und wer Gott nicht kennt, der neigt dazu, egoistisch zu sein, auch im Schlafzimmer. Aber wer Gott kennt, sagt Paulus, der muss anders handeln. Da muss ein Unterschied erkennbar sein zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Und die Frau, die hat in Gottes Augen so einen hohen Stand, dass sie dementsprechend auch behandelt werden muss. Also der Mann muss Rücksicht auf die Bedürfnisse der Frau nehmen. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Und dann werden beide die maximale Freude genießen, die Gott für die Ehe vorgesehen hat. Also ein lebendiges Intimleben in der Ehe ist auch das beste Gegenmittel gegen Unzucht. Salomo sagt, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Paulus sagt, entzieht euch einander nicht. Also wenn Mann und Frau in der Ehe miteinander schlafen, dann werden die Versuchungen von außen ihre Kraft verlieren. Also wir sollen und dürfen Sexualität in der Ehe genießen. Und der dritte Unterpunkt, reines Verhalten neben der Ehe. Da heißt es in Vers 6a, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt. Auch dieser Vers ist nicht einfach zu verstehen. Worum geht es hier? Also bei manchen Übersetzungen klingt das eher so nach Betrug in wirtschaftlichen Angelegenheiten, sodass man seinen Bruder irgendwie so im Handel, im Finanziellen übers Ohr gehauen hat. Aber ich denke, es geht immer noch um das Thema Sexualität. Man darf sich nicht in die Eheangelegenheiten, in diese Sache seines Bruders nicht einmischen. Das bedeutet, man darf nicht mit einer anderen Frau schlafen. Das wäre Betrug. Das wäre Betrug an ihrem Mann. Und Gott verbietet Fremdgehen, das ist eine schlimme Sünde, weil das ganz, ganz böse Wunden aufreißt. Und wir finden dafür heute eher so verharmlosende Worte wie Seitensprung oder One-Night-Stand. Das soll das Ganze irgendwie beschönigen und irgendwie normalisieren. Aber das ist Ehebruch, das ist Sünde. Heute in der Gesellschaft hört man oft den Spruch, my body, my choice. Also übersetzt, mein Körper, meine Wahl. Soll heißen, ja, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Und das ist so ein bekanntes Motto von Feministinnen. Das hört man und sieht man oft auf Demos, wenn es so um Abtreibung geht, aber auch um Sexualität. Und man sagt ihnen eben, ja, ich kann meine Sexualität leben, wie ich möchte. Ich bin frei, keiner darf mir reinreden. My body, my choice. Und ich denke, der Slogan hat sogar auch etwas Wahres an sich, wenn es zum Beispiel um das Thema sexuelle Gewalt geht. Also keiner darf mit einem anderen Körper etwas machen, was der nicht möchte. Aber der Satz ist trotzdem falsch. Er ist nicht biblisch. Im Gegenteil, in der Bibel heißt es, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also biblisch gesehen müsste der Slogan heißen, his body, his choice. Also sein Körper, seine Wahl. Mein Körper als gläubiger Mensch gehört mir? Nein, Paulus sagt, mein Körper gehört Gott. Gott darf bestimmen, wie ich damit umgehe. Und gerade im Bereich der Sexualität. Und jetzt mal positiv gesehen, so der Abschluss dieses Verses von eben, wenn ich die Sexualität im Sinne Gottes auslebe, dann mache ich Gott Ehre. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also Sexualität im Sinne Gottes ausgelebt, verherrlicht Gott, unseren Schöpfer. Ich habe in Köln, als ich dort mein Praktikum gemacht habe, einen Mann kennengelernt in der Gemeinde. Ein richtig feiner Kerl. Und der hat vor kurzem in einem Liebevoll-Video auf YouTube, könnt ihr alles nachsehen, zusammen mit seiner Frau deren traurige Geschichte erzählt. Also er ist ungläubig aufgewachsen, kam dann dementsprechend früh in Kontakt mit Pornografie, aber auch mit Bordellbesuchen. Und dann hat er sich bekehrt. Und dann war erst alles gut, aber nach einer gewissen Zeit gab es Rückfälle. Er hat seine Frau mehrfach betrogen, als Christ. Später, jahrelang später, haben sich die beiden versöhnt, also die waren immer noch zusammen. Er hat Vergebung erhalten von Gott, von seiner Frau, weil er irgendwann zerbrochen ist und es öffentlich bekannt hat in der Gemeinde und er ist dann davon losgekommen. Und er hat gemerkt, dass er Götzen angebetet hat, dass er Götzendienst betrieben hat. Und diese Götzen haben ihn immer wieder zur Sünde geführt. Da ging es um Macht, um Kontrolle, um Anerkennung. Das wollte er haben und deswegen ist er immer wieder in die Pornografie und in die Bordellbesuche gefallen. Wie kam er da jetzt raus? Und er nennt in diesem Zeugnisvideo zwei Punkte. Erstens Hass zur Sünde und zweitens Liebe Gottes zu ihm. Er hat gemerkt, oder er hat eine tiefe Abscheu gegenüber der Sünde entwickelt. Und auf der anderen Seite hat er gemerkt, wie tief Gottes Liebe ist. Dass die so tief geht, dass sie sogar ihn in seiner Sünde liebt. Und er hat gemerkt, was Christus für ihn getan hat. Und dann konnte er ja zur echten Buße durchdringen, konnte damit aufhören und ein Neuanfang war möglich. Ehebruch ist nicht nur Theorie. Ehebruch ist leider immer häufiger auch bittere Realität, auch in Gemeinden. Aber das Gute ist, es gibt Befreiung. Es gibt Sieg über die Sünde, wie das Beispiel von ihm ja auch wunderbar aufzeigt. Wenn wir über Sexualität und Ehebruch reden, dann müssen wir auch über Keuschheit reden. Also ihr merkt, heute ist alles dabei. Ne? Also wer sich aufreizend kleidet, der ebnet den Weg für Keuschheit. Mindestens in Gedanken der anderen Person, vielleicht aber auch in der Praxis. Also wer sich aufreizend kleidet, unkeusch kleidet, der macht sich mitschuldig an der Sünde des anderen. Und die Bibel fordert vor allem von Frauen, da werden Frauen direkt angesprochen, sich anständig zu kleiden. Paulus sagt mit Schamgefühl, mit Sittsamkeit. Also man fragt sich dann ja manchmal, was heißt denn das jetzt konkret? Ich denke, so kurze Röcke, enge Leggings, weite Ausschnitte, bauchfreie Tops gehören sich nicht für einen Christen. Und wer sich so anzieht, ist unkeusch. Und Paulus sagt, der verlästert das Wort Gottes. Und es gibt genau einen Ort, wo diese Kleidung angemessen ist. Das eheliche Schlafzimmer. Da gehört es hin, da darf es auch sichtbar sein. Und das Gleiche geht natürlich auch Umkehrschluss für die Männer. Auch sie müssen sich keusch kleiden. Des Weiteren schadet es nicht, eine gesunde Distanz zu Personen des anderen Geschlechts zu wahren. Auf körperlicher Ebene, aber auch auf emotionaler Ebene. Also wenn wir uns alle zu innig umarmen, zu nah kommen, dann kommen wir uns einfach ja automatisch eben körperlich näher. Wenn wir Geheimnisse, tiefe Gefühle austauschen mit jemandem, mit dem wir nicht verheiratet sind, einer Person des anderen Geschlechts, dann kommen wir uns näher. Dafür ist der Ehepartner da, da sind gute Freunde da oder die Eltern oder Seelsorger, aber nicht eine andere Frau für mich als Mann. Und ich glaube, in unserer sexualisierten Gesellschaft lauern die Gefahren überall, wenn wir in die Medien gehen, wenn wir durch die Stadt laufen. Wir müssen es da doch nicht schwerer machen als unbedingt nötig. Und leider kommt es auch zu Ehebruch in Gemeinden und zerstört ganze Familien, ruiniert den Ruf der Gemeinde, verlästert den Namen Jesu. Deswegen ist mein Appell, lasst uns da vorsichtig sein. Paulus zeigt, Gott will unsere Heiligung, das war der Punkt 1, so ganz allgemein, ganz umfassend. Und dann erwähnt er die Sexualität als Beispielthema und nennt dabei drei konkrete Aspekte. Und zum Schluss noch kurz weist er auf die Konsequenzen hin, wenn wir ungehorsam sind. Heiligung wird beurteilt, das ist der dritte Punkt. Vers 6b finden wir das Wort weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Gott ist der Rächer über das alles, über die ganze Sexualität, über die Heiligung, sagt Paulus. Und dieses Wort hier, Rächer, kommt zweimal im Neuen Testament vor, hier an dieser Stelle und in Römer 13. Da wird der Staat als Rächer beschrieben, der eben die Bösen bestraft, unter anderem mit dem Schwert. Und Gott wird sexuelle Unmoral, das ist ja das Thema unseres Abschnittes hier, nicht einfach so stehen lassen. Er wird diese Sünde richten. Und Paulus sagt, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ich habe es eindringlich bezeugt, weil es ihm eben sehr, sehr wichtig ist. Es ist eine klare Warnung. In Vers 7 wiederholt Paulus dann nochmal den Auftrag, den er eigentlich in den Versen 1 bis 3 schon so weitergegeben hat. Wir sind nicht berufen zu Unreinheit, sondern zu Heiligung. Unreinheit meint auch ein unmoralisches Leben, ein Leben, das eben von Sünde beschmutzt ist. Es ist unrein und das Wort Unreinheit wird oft auch im Zusammenhang mit sexuellen Sünden genannt. In einem Atemzug mit Hurerei und Ausschweifung wird es gebraucht. Und Vers 8, wer dann in diesen sexuellen Sünden lebt, wird Gott als Richter erleben. Also wer in sexueller Unmoral lebt, der legt sich nicht mit Menschen an. Damals konnten die Leute gedacht haben, ja gut, das ist jetzt Paulus' Gebot und wenn ich mich nicht daran halte, dann bin ich ja gegen Paulus. Heute könnten die Leute denken, ja, da bin ich ja gegen die Ältesten aus der Gemeinde. Darum geht es gar nicht. Paulus macht deutlich, wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Also wer meint, da die Gebote Gottes übertreten zu dürfen, legt sich nicht mit Paulus an, mit einem Ältesten, mit irgendeinem Prediger oder was weiß ich, sondern er legt sich direkt mit Gott an. Manchmal denkt man ja, ja, das ist ja so eine unbekannte Sünde, was da jetzt irgendwo im Geheimen, im Verborgenen passiert, das kriegt ja keiner mit und dann ist ja auch alles gut. Nee, Gott sieht und weiß doch alles und er lässt sich da nicht täuschen. Dieses Wort verwerfen, verachten kann auch ungültig machen bedeuten oder aufheben. Und genau das ist ja heute der Fall. Auch bei Christen hört man das, ja, diese Gebote sind doch ungültig. Wir leben heute in einer anderen Kultur, das 21. Jahrhundert, was hat das jetzt mit dem ersten Jahrhundert nach Christus zu tun? Und wir merken, Leute machen das Gebot ungültig. Sie heben Gottes Gebote auf. Paulus sagt, wer so denkt und handelt, der richtet sich gegen Gott. Wir dürfen seine Gebote nicht aufheben. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Paulus durch diese scharfe Warnung, Gott wird uns richten, nicht Angst machen will, sondern er möchte uns dazu motivieren, in der Sexualität nicht zu sündigen, sondern eine heilige Sexualität auszuleben, aus Liebe zu Christus. Und Paulus schließt dann diesen Abschnitt mit dem Hinweis, Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Er schließt mit einem Hinweis auf den Heiligen Geist. Wir wissen, dass jeder Gläubige hat bei der Bekehrung den Heiligen Geist erhalten. Das heißt, der Heilige Geist lebt in dir, wenn du Christus aufgenommen hast. Gott lebt in jedem Gläubigen. Und dieser Heilige Geist, also Gott selbst, gibt die Kraft zur Heiligung. Alleine schaffen wir das nicht. Und das ist die gute Nachricht. Auch in der Heiligung will Gott in uns wirken. Alleine können wir das nicht aus uns herausmachen, uns irgendwie anstrengen und irgendetwas leisten. Das wird nicht funktionieren. Aber der Heilige Geist gibt uns diese Kraft, heilig zu leben. Und wir denken ja oft, ja, die sexuelle Versuchung, die ist so stark, da kann man gar nicht bestehen. Also man muss ja sündigen, man ist ja hilflos ausgeliefert gegen das sexuelle Verlangen. Aber das ist eine Lüge, die der Satan uns einreden will. Das ist eine Lüge. Sieg ist möglich in jedem Lebensbereich, auch in der Sexualität. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, der ja schon in uns ist, dann ermöglicht er in uns den Sieg. Er bewirkt den Sieg in uns. Also Gott verlangt nicht von uns etwas, was wir nicht leisten können. Er gibt uns doch seinen Geist, der in uns das bewirken möchte. Was für eine Gnade von Gott. Geheiligte Sexualität, das war das Thema der Predigt. Wir denken, glaube ich, oft, dass Sexualität etwas Schmutziges ist. Wir sehen das auch in diesem Abschnitt. Es kommt mehr von der Verbotsseite und will aufzeigen, wo die Ränder sind, was man eben nicht tun soll. Wir denken manchmal, ja, Sexualität ist so ein notwendiges Übel, man muss ja irgendwie Kinder in die Welt setzen. Nein, Sexualität ist nicht schmutzig. Es ist ein Geschenk Gottes für uns Menschen. Sie ist nur dann schmutzig, wenn wir sie pervertieren, wenn wir sie gottlos leben. Aber Sexualität gehört zum Leben dazu, auch für uns Christen. Und deswegen ist Sexualität auch Teil der Heiligung, darf da nicht ausgeklammert werden. Deswegen spreche ich von geheiligter Sexualität. Wir haben gesehen, Heiligung ist Gottes Wille. Paulus ermahnt hier alle Gläubigen, in der Heiligung zu wachsen, so zu leben, wie Gott es will. Wir haben gesehen, Heiligung in der Sexualität. Er hat dann drei Beispiele genannt, außerhalb, in und neben der Ehe, wie man mit der Sexualität eben umgehen soll. Und drittens, Heiligung wird beurteilt. Ja, Gott betont, dass er Heiligung verlangt, auch im Bereich Sexualität, und dass er ungehorsam richten wird. Zum Schluss ist mir aber auch nochmal wichtig zu betonen, Heiligung ist nicht das Mittel, um gerettet zu werden, sondern die Folge der Errettung. Also weil wir errettet sind, wollen wir Jesus ähnlicher werden. Und wir dürfen unser Leben so zur Ehre Gottes führen, dass Gott verherrlicht wird. Und der Heilige Geist in uns gibt uns die Kraft dazu. Wir sind Heilige, wenn wir Jesus angenommen haben. Also lasst uns auch wie Heilige leben. Amen.